Mein Ziel ist es, die Verwendung der Kirchensteuererträge transparenter zu machen. Das große Produkt, wenn man das in Anführungsstrichen sagen kann, ist die Hoffnung. Die Hoffnung, die wir hier versuchen zu leben und in dieser Welt aufrechtzuerhalten.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kreuz und Klang. Wir sprechen heute über das Thema Finanzen und dafür habe ich unseren Oberkirchenrat für Finanzen, Sebastian Groß, da. Schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
sehr gerne. Du bist Oberkirchenrat für Finanzen, bist 41 Jahre alt, hast zwei Kinder, hast Betriebswirtschaftslehre studiert in Greifswald und was danach viele, viele Jahre, knapp 10 Jahre waren das, meine ich, in der Wirtschaftsprüfung unterwegs als Diplomkaufmann. Und jetzt seit 2018 Abteilungsleiter für Finanzen und Vermögen in der Oldenburgischen Kirche und seit Februar 2023 nebenamtlicher Oberkirchenrat für Finanzen. Was bedeutet das denn alles? Was machst du da? Und erklär das doch mal gerne so, dass mein 8-jähriger Neffe das versteht.
Okay, das will ich versuchen. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach, das zu erklären. Grundsätzlich bin ich Ansprechpartner für alles in unserer Kirche, was mit Finanzen, mit Geld zu tun hat. Und wir werden ja finanziert von unseren Steuerzahlern, also von unseren Kirchenmitgliedern. Und eigentlich nehme ich das ganze Geld an und ich verteile es weiter. Eigentlich ist das ein super schöner Job, das wollte ich immer schon mal machen, viel Geld annehmen und weitergeben. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil viele, viele Fragestellungen natürlich mit im Raum stehen, die mit den Finanzen zu tun haben. Und wichtig für unsere Kirche ist es natürlich, dass wir einen soliden finanziellen Rahmen haben. Und das kann ich natürlich, um diese Fragen kann ich mich natürlich nicht komplett alleine kümmern. Das wäre schön, aber das geht natürlich nicht. Und deswegen habe ich ganz viele wunderbare Menschen um mich rum, die sich auch um diese Fragestellungen kümmern. Und wir arbeiten zum Beispiel den Haushaltsplan, wir erstellen den Jahresabschluss für unsere gesamte Kirche, wir bearbeiten das Mahnwesen, wir kümmern uns um die Bezahlung der Rechnung, vor allen Dingen legen wir die Strategien fest, wie wir finanziell aufgestellt sein wollen und kümmern uns um unsere Geldanlagen zum Beispiel. Und darüber hinaus, das ist jetzt die Besonderheit, auch in dem Gremium des Oberkirchenrates bin ich natürlich in vielen Gremien unterwegs, zum Beispiel bei der Synode oder auch beim Finanz- und Personalausschuss. Und diese Gremien, ist ja der 8-jährige Neffe, ne? Das sind Zusammenkünfte von Menschen, insbesondere von Menschen, die nicht hauptsächlich bei uns arbeiten, sondern eben das in ihrer Freizeit machen, die Ehrenamtlichen, ganz wichtige Aufgabe an dem Punkt. Und ich erkläre diesen Menschen die komplexen Zusammenhänge des Bereiches Finanzen ja auch, ne? So, dass die das verstehen können, weil diese Menschen auch die Entscheidung mittreffen, die den Bereich Finanzen angehen. Und das passiert im Wesentlichen durch meine Person, auch natürlich mit der Unterstützung von anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist sozusagen die Aufgabe, die ich dort als Oberkirchenrat
mache. Ich habe das ja gerade schon einmal kurz angesprochen. Vor deiner kirchlichen Karriere warst du viele Jahre in der Wirtschaftsprüfung, in der freien Wirtschaft unterwegs. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt bei der Kirche arbeiten möchtest?
Ja, ich bin in der Wirtschaftsprüfung ziemlich viel unterwegs gewesen. Man muss sich das vorstellen, dass ich im Prinzip alle 2 Tage woanders gewesen bin, um die Unternehmen zu prüfen an der Stelle. Und ich wollte immer gerne mich einbringen für ein bestimmtes Unternehmen. Und dann habe ich mal umgeschaut und gesehen, okay, wo kann man das machen? Und die Kirche ist natürlich, und das war meine große Motivation, zur Kirche zu kommen, weil sie aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft hat. Wir haben, wenn wir uns mal die Nachrichten anschauen, tagtäglich schlimme Nachrichten, die uns ereilen. Und die Kirche hat aus meiner Sicht einen hohen Stellenwert immer noch in unserer Gesellschaft. Und es war schön zu sehen, dass dann die Möglichkeit bestand, dass ich zur Kirche kommen konnte und meine Fähigkeiten, die ich in dieser 10-jährigen Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung kennengelernt habe, dass ich die für die Kirche einbringen kann. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass es diese Institution, diese Organisation auch in Zukunft noch geben muss. Und das war eigentlich der Wunsch oder der Antritt zu sagen, ich möchte mich grundsätzlich bei der Kirche bewerben oder mich dort einbringen. und Abteilungsleiter für Finanzen zu werden. Genau, das war die Motivation. Und dann ging es natürlich vor anderthalb Jahren ungefähr darum, Oberkirchenrat zu werden, weil wir hatten ziemlich viele Wechsel an dieser Stelle. Mhm. Und dann ist die Synode auf die Idee gekommen, einen nebenamtlichen Oberkirchenrat zu wählen, für den Bereich Finanzen auch und auch für den Bereich Recht.
Was bedeutet das? Also was unterscheidet einen nebenamtlichen Oberkirchenrat von einem genau. normalen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Oberkirchenrat?
Der normale Oberkirchenrat, der macht das hauptamtlich, also der macht nur die Aufgabe des Oberkirchenrates, also er nimmt die Aufgaben der Kirchenleitung wahr. Und wir hatten jahrelang einen juristischen Oberkirchenrat beziehungsweise eine juristische Oberkirchenrätin, die sich ausschließlich mit dem Bereich, oder nicht ausschließlich, sondern mit den Bereichen Recht und Finanzen beschäftigt hat. Und wie gesagt, da wir einige Wechsel hatten in dieser Position, weil es extrem schwierig ist, diese Position zu besetzen, weil man auf der einen Seite natürlich von dem Rechtlichen viel Ahnung haben muss, auf der anderen Seite natürlich auch die Finanzen im Blick haben muss. Mhm. Und dann hat es, der Unterschied dazu ist, zu dem Nebenamt, dass das eine Person ist, die in dem Hauptamt eine andere Funktion hat, wie ich zum Beispiel. Ich bin ein Abteilungsleiter für Finanzen, also komme aus dem operativen Geschäft. Und der Bereich des Oberkirchenrates ist dann eher strategisch sozusagen. Und eigentlich ist es kein Nebenamt, es ist auch kein Ehrenamt, sondern es ist eigentlich so, dass die Rolle des Oberkirchenrates, des nebenamtlichen Oberkirchenrates mehr Zeit in Anspruch nimmt, mehr Kraft auch erfordert, als die des Abteilungsleiters für Finanzen. Und im Prinzip, und das sage ich jetzt mal ganz offen auch, und das ist auch bekannt, sind es im Grunde zwei Aufgaben, die man da derzeit hat. Das Ganze ist für eine Erprobungsphase von 3 Jahren gewählt worden, weil die Kirche in Oldenburg erstmal überlegen muss, ob das der richtige Weg ist. Denn man muss schauen, macht es Sinn, diese Aufgabe auf 2 Personen aufzuteilen oder das weiterhin in einem richtigen Oberkirchenratsgebilde zu belassen.
Heißt, du bist aktuell nebenamtlich eher Abteilungsleiter?
Ja, das kann man so sagen, okay. Genau. Und nebenamtlich noch Vater und so weiter. Von daher, genau.
Richtig, ja. Fangen wir mal an mit dem Thema Finanzen, warum wir heute auch hier sitzen. Und was ja auch viele Menschen umtreibt.
Ja.
Gerade wenn man jetzt auch mit Leuten darüber spricht, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind oder warum sie überlegen, aus der Kirche auszutreten, dann ist das Thema Finanzen auch immer ganz groß dabei, also die Kirchensteuer. Ja. Kannst du uns einen Überblick geben, wofür die Kirchensteuereinnahmen in der Oldenburgischen Kirche denn verwendet werden?
Ja.
Weil viele Menschen wissen ja gar nicht so richtig, wo geht das Geld überhaupt hin, was monatlich abgezogen wird.
Ganz genau, ja. Wir sind ja so aufgebaut, dass wir einmal die LQ haben, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, also die Gesamtkirche, und dann haben wir ja ganz viele Kirchengemeinden. Als ich hierher kam in die Kirche, war das für mich kein Unterschied, ne? Also für mich war Kirche Kirche, aber es sind alles unterschiedliche Rechtsgebilde sozusagen, die wir hier haben. Und der größte Teil unserer Kirchensteuereinnahmen verwenden wir für die Bezahlung der PfarrerInnen. Also die PfarrerInnen sind bei uns zentral angestellt. Ein Teil davon arbeitet auch im Oberkirchenrat, aber der größte Teil der PfarrerInnen, die sind in den Kirchengemeinden tätig. Wir bezahlen, sie sind im Dienstverhältnis mit uns, aber wir bezahlen ja die PfarrerInnen. Und das macht ungefähr 26 Millionen Euro aus. Also 26 Millionen Euro unserer Kirchensteuereinnahmen verwenden wir dafür. Zum einen für die aktive Bezahlung natürlich, aber zum anderen auch für die Pensionsverpflichtung. Denn es ist ja so, die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer sind verbeamtet, Kirchenbeamte, für die wir, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, sondern für die wir für die Vorsorge, wenn die in den Ruhestand gehen, aufkommen müssen. Und das ist ebenfalls ein großer Teil, den wir damit finanzieren an der Stelle. Ein weiterer Teil, weitere 20 Millionen Euro, überweisen wir direkt an die Kirchengemeinden. Und zwar als nicht als Umlage, sondern als Zuweisung sozusagen, so nennt sich das, damit die damit machen können, ihre kirchengemeindliche Arbeit finanzieren können. Ne? Zum Beispiel die Arbeit mit Konfirmanden, mit Jugendlichen und so weiter, Freizeiten, also das Leben vor Ort in der Kirchengemeinde finanzieren können. Das wird nach einem aufwendigen Verteilschlüssel vergeben. Das ist gerade, wenn die Ressourcen knapper werden, immer ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss.
Also kriegen nicht alle Gemeinden gleich viel Geld, sondern...
Genau, das liegt an den Gebäuden, das liegt an der Mitgliedszahl. Man darf ja Mitglieder auch sagen, ja. man sagt bei Kirchenglieder, aber es sind im Prinzip Mitglieder, das ist immer so ein schwieriges Wort, aber daran hängt das. Ne? Das hängt an vielen verschiedenen Faktoren, was nicht ganz so einfach ist an dieser Stelle. Aber das sind so die beiden größten Punkte und dann gehen noch weitere Gelder, das ist ganz interessant. Wir finanzieren unsere Kindertagesstätten mit 5,5 Millionen Euro, das ist ein weiterer großer Punkt, den wir verwenden für so ungefähr 133 Kitas im Oldenburger Raum und natürlich auch in dem Raum der LKO bis oben hin zur Wesermarsch ja auch. Und weitere Bereiche sind ein ganz wesentlicher Punkt, auch die Seelsorge, die wir mit 3 Millionen Euro finanzieren ungefähr. Die Kirchenmusik mit 2 Millionen und dann unterstützen wir noch die diakonischen Werke hier in unserer Region ebenfalls mit großen Summen. Und dann, und das ist natürlich der Punkt, verwenden wir natürlich auch noch einiges an Geld dieser Steuereinnahmen, um das Ganze zu verwalten. Das Geld muss verteilt werden, es müssen ganz viele Dinge gemacht werden, viele Menschen, die das verwalten, müssen bezahlt werden. Da geht auch ein großer Teil der Kirchensteuereinnahmen bei drauf. Genau. Und das sind aber sozusagen die großen Blöcke.
Ja, ich merke schon, du hast dich gut vorbereitet mit den Zahlen.
Ja, natürlich.
Gibt es denn etwas, jetzt im Vergleich zu den anderen Landeskirchen, so wir sind jetzt nicht die einzige Landeskirche hier in Deutschland, gibt es da Bereiche, wo wir vergleichsweise besonders viel investieren im Gegensatz zu anderen Landeskirchen? Also die werden natürlich auch im Personal, in die PfarrerInnen und so weiter investieren müssen, beziehungsweise auch Rücklagen bilden müssen, wie du gerade sagtest. Aber gibt es da so andere Bereiche, wo wir, sag ich mal, herausstechen?
Ja, es gibt natürlich einzelne Bereiche, jetzt nicht, wo wir sagen, wir nehmen Millionen Gelder in die Hand. Ich kann das gar nicht so genau sagen, wie es in anderen Kirchen aussieht. Und nur ich kann ein, zwei Punkte nennen, wo wir Besonderheiten vielleicht haben. Und das eine ist zum Beispiel, dass wir mit ungefähr so 300.000 Euro im Jahr die Norddeutsche Mission finanzieren. Die Norddeutsche Mission ist ein gemeinsames Projekt sozusagen, was Entwicklungshilfeprojekte anbietet, wo auch andere Kirchen daran beteiligt sind. Aber das fördern wir an der Stelle auch. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Was für mich, weil ich auch, als ich in der Wirtschaftsprüfung unterwegs war, ich habe viele soziale Einrichtungen geprüft, was wir finanzieren als Kirche. Und das ist, vielleicht mal hervorzuheben an dieser Stelle auch, sind die Diakonie-Sozialstationen. Und da geht es darum, dass wir die sogenannten nicht abrechnenbaren Leistungen finanzieren mit über 100.000 Euro. Das bedeutet, die Sozialstation, das ist ja der ambulante Dienst zum Beispiel, ne, der Diakonie-Sozialstation, rechnet ja nach einem bestimmten Leistungskatalog ab mit den Kostenträgern. Ja. Und wir finanzieren quasi das, was nicht abgerechnet werden kann. Also mal das Wort an einen älteren Menschen, der gepflegt wird zum Beispiel, und das Christliche, was dahinter steht, und das, was vielleicht nicht bezahlt wird an der Stelle. Und das ist für mich, also es ist wo Kirche auch sichtbar wird dann nach außen, und das ist ein ganz, ganz toller Punkt, würde ich sagen, an dem wir als Kirche eine Besonderheit haben, wo man sagen kann, da kommt es tatsächlich auch da an, wo das hingehört. Ne? Und dann kann man noch was, auch noch ein Stichwort sagen, ist das Thema Wärmewinter. Das ist schon etwas länger her. Allerdings haben wir, als das mit den Energiekosten so nach oben ging, haben wir zusätzliche Einnahmen bekommen über diese Energiekostenpauschale. Das war knapp 1 Million Euro. Die haben wir weitergegeben an unsere diakonischen Werke und die dann mit diesen Mitteln bestimmte Projekte gefördert haben. Oder auch Menschen, die sich nicht mehr die hohen Energiepreise leisten konnten. Ja. Familien, die das nicht bezahlen konnten, die wir dann dadurch, wir haben das 1:1 weitergereicht sozusagen, das haben wir nicht behalten als Kirche, sondern das haben wir weitergegeben und haben gesagt, das soll dahin kommen und die Kirche ist dafür da, um auch den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen und das ist natürlich ein wunderbarer Punkt, wo das dann sichtbar wird an dieser Stelle. Und das sind so Besonderheiten, ob das andere Kirchen auch machen, das wird vielleicht der Fall sein, weil das sind Punkte, die vielleicht herausragender an dieser Stelle sind.
Die ja auch schön zu sehen sind, wenn man an dieser Position sitzt, wo du vielleicht in der alltäglichen Arbeit nicht viel mitbekommst, aber siehst, wo die Gelder eben hinfließen und dann auch wirklich wirken können.
Genau.
Wir haben ja in der Oldenburgischen Kirche, wie in jedem anderen Unternehmen, groß, klein, mittel, wie auch immer, oder anderen Organisationen, haben wir einen Haushalt. Kannst du für Menschen ohne Finanzwissen, wo es vielleicht auch ein paar von gibt, die uns gerade zuhören, kannst du uns mal erklären, was der Haushalt ist, wie groß er ist und aus welchen Geldern setzt sich der Haushalt jetzt bei uns in der Oldenburgischen Kirche zusammen? Wo kommt das Geld her?
Ja, im Prinzip ist das ganz einfach. Also für Menschen, die kein Finanzwissen haben, Haushalt, das kommt ja auch vom Privaten so, der Haushalt. Man hat ja auch zu Hause ein bestimmtes Budget, einen bestimmten Anteil an Geld zur Verfügung. Und eigentlich ist das ganz einfach zu sagen, denn wir haben auf der einen Seite die Einnahmen und wir haben auf der anderen Seite die Ausgaben. Also was steht mir zur Verfügung und was mache ich damit? Und das ist quasi eine Gegenüberstellung und die Haushaltsplanung bedeutet, dass es einen Plan ist, also ein Planungsinstrument. Das heißt, dieser Plan wird immer im Voraus eines nächsten Jahres aufgestellt. Und genauso wie man zu Hause auch sagen würde, man würde das mal planen, der eine mehr, der andere weniger. Das kann durchaus mal so sein. Man guckt am Ende, ob es reicht. Aber trotzdem ist es für die Kirche, für dieses Finanzvolumen, mit dem wir täglich umgehen, von ganz entscheidender Bedeutung, so einen Plan aufzustellen. Es ist also ein Planungsinstrument. Und man kann dieses Instrument, man kann das auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Und wenn man sich jetzt mal so das vorstellt, diesen Haushalt, und man setzt sich in ein Flugzeug, obwohl ein Flugzeug vielleicht ethisch bei uns nicht ganz vertretbar ist, vielleicht wegen der ganzen Nachhaltigkeit, aber oder wir sind mal ein Vogel. Wir stellen mal vor, wir wären mal ein Vogel, der fliegt sozusagen. Ja. Und er fliegt auf so einer hohen Flughöhe. Dann sieht er im Prinzip nur zwei Zahlen. Einmal die Einnahmen und die Ausgaben. Das ist das, was er sieht. Und wenn er dann mal so ein bisschen tiefer fliegt, weil er mal gucken will, worauf setzt sich das eigentlich zusammen? Und er konzentriert sich mal auf die Einnahmen, also fliegt ein Stück tiefer. Dann sieht er, der Großteil unserer Einnahmen kommt natürlich aus den Kirchensteuererträgen. Das ist der Hauptpunkt, wie wir uns finanzieren. Also über ca. 80-90% sind wir abhängig von der Kirchensteuer. Der Rest kommt so aus dem Bereich Zuweisungen, das sind Staatsleistungen, das sind andere, das sind Spenden und Gelder, die wir über die Bewirtschaftung unserer Liegenschaften zum Beispiel bekommen. Aber der Großteil ist wirklich bei den Einnahmen. Sie sind die Kirchensteuern. Wenn der Vogel jetzt mal weiterfliegt zu den Ausgaben, das wird dann nochmal ein bisschen interessanter, ein bisschen differenzierter, dann sieht er, okay, da sind Personalaufwendungen, da sind Sachmittel, da sind Aufwendungen, die wir weiterleiten an die Kirchengemeinden. Der Großteil geht dafür drauf, sozusagen für die Personalkosten, also 60 Millionen Euro ungefähr geben wir für die Personalaufwendung aus. Der gesamte Haushalt hat ein Volumen von ungefähr 108 Millionen Euro pro Jahr. Das ist schon eine große Hausnummer, ist eine Zahl mit vielen Nullen hinten dran.
Ja, da kann man sich doch schon ein bisschen ausrechnen, wie viel Kirchensteuergelder das aus sind, die da jährlich kommen.
Und, ja. Das ist viel Geld. Und dann kann man natürlich als Vogel noch weiter tiefer fliegen und sagen, wie setzen sich denn die Personalaufwendungen zusammen? Und wir hatten das eingangs schon gesagt, zum einen sind das die laufenden Gehälter, die laufenden Verpflichtungen, die wir haben, aber zum anderen natürlich auch die Pensionsverpflichtungen und die Zahlungen an die Versorgungskassen zum Beispiel. Und so kann man den Haushalt auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Und wie gesagt, der größte Anteil geht für unsere Menschen, die für uns tätig sind, werden wir das verwenden, und das sind die Personalaufwendung. Ich hatte eben schon gesagt, ein großer Teil, den leiten wir auch an die Kirchengemeinden weiter. Das sieht man dann in diesem Haushalt dann im Prinzip auch. Dann stehen noch so Sachen wie die Finanzerträge damit drin. Wir haben ja auch viele Gelder, die wir angelegt haben. Das ist ganz wichtig, und daraus erhalten wir natürlich auch Zinserträge. Und das steht natürlich auch im Haushalt mit drin. Und wichtig ist natürlich, dass die Einnahmen genauso hoch sind wie die Ausgaben, beziehungsweise die Ausgaben nicht höher sind als die Einnahmen. Das ist jedes Jahr immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber es gelingt uns tatsächlich immer, so einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Und das ist dann sozusagen der finanzielle Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und auch so eine Art Ermächtigungsgrundlage, in dem wir tätig sein dürfen. Ja.
Was passiert denn, wenn das jetzt mal nicht ausgeglichen ist? Also ist das schon mal passiert, dass die Ausgaben höher waren als die Einnahmen? Und was passiert dann?
Ja, das ist im Prinzip jedes Mal in den ersten Beratungen der Fall, dass der Haushalt, und dann wird man kreativ, ne? Dann wird man kreativ und guckt, wie kriegt man das ausgeglichen hin. Wir haben natürlich noch der einfachste Schritt, um das auszugleichen, ist natürlich der Griff in die Rücklage. Wir haben natürlich bestimmte Rücklagen, wir haben in guten Zeiten Rücklagen angespart, und in schlechten Zeiten kann man daraus schöpfen. Das kann man natürlich nicht unendlich machen, das wäre schön.
Ich wollte gerade sagen, die Rücklagen sind auch irgendwann weg.
Die sind endlich, ne? Aber es ist genau wie zu Hause auch. Ich muss gucken, entweder ich versuche irgendwo mehr Geld herzubekommen, und kann mir das leisten, was ich da mir leisten möchte, oder ich spare an bestimmten Stellen. Und das müssen wir tatsächlich in Zukunft auch tun, weil die Entwicklung, aufgrund der Mitgliederentwicklung, die wir haben, wird es auch so sein, dass wir in Zukunft mit weniger Kirchensteuererträgen auskommen müssen. Und wenn man sieht, 85-90% der Einnahmen sind Kirchensteuererträge, dann wird uns das in Zukunft deutlich belasten an dieser Stelle.
Kommen wir eben zurück zum Haushalt.
Ja, gerne.
Du hast vorhin ja schon erste Beratung zum Beispiel gesagt.
Ja, genau.
Dass darüber ja auch entschieden wird, über den Haushalt. Wie sieht dieser ganze Prozess der Haushaltsplanung in der Oldenburgischen Kirche, in unserer Kirche überhaupt aus? Wer ist daran beteiligt? Ja. Also neben deiner Person.
Es könnte natürlich ein abendfüllendes Programm, wenn ich das jetzt alles im Detail erläutere. Ich versuche es mal in der kurzen Variante. Also es ist ein super umfangreicher Prozess. Das ist einer der wichtigsten Prozesse in der Verwaltung, die wir haben. Also weil es ja auch mit viel Finanzvolumen verbunden ist an dieser Stelle. Und es sind ganz, ganz viele Menschen daran beteiligt, weil das natürlich öffentliche Gelder sind, mit denen wir umgehen. Und der erste Schritt ist immer, dass wir in der Kirchenleitung, in der ich ja nun auch bin, den groben Rahmen festlegen. Also wir sagen, wie werden sich die Tarifentwicklungen auswirken, wie sind so die Leitplanken sozusagen. Und dann ist es so, wenn wir das gemacht haben, auch das stimmen wir bereits mit Ehrenamtlichen ab, mit Synodalen. Da gibt es unterschiedliche Ausschüsse. Das ist natürlich der Finanz- und Personalausschuss zu nennen, aber es gibt auch Unterausschüsse. Das ist zum Beispiel der Unterausschuss Controlling. Das sind dann auch wieder Menschen, die sich zusammenfinden, die dann darüber beraten. Und wenn wir diesen groben Rahmen festgelegt haben, dann schreiben wir oder binden unsere sogenannten Kostenstellenverantwortlichen mit ein. Der Haushalt besteht aus verschiedenen Organisationseinheiten und Kostenstellen. Das sind wieder weitere Fachbegriffe.
Ja.
Aber es sind bestimmte,
kannst du die kurz erklären?
Ja, es sind bestimmte Bereiche. Man sagt also, der Bereich Seelsorge ist ein Bereich sozusagen und der besteht aus mehreren Kostenstellen. Mhm. Zum Beispiel Seelsorge für den Bereich Polizei, Seelsorge für den Bereich Krankenhäuser und so weiter. Mhm. Und jedes Einzelne ist eine Stelle, eine sogenannte Kostenstelle, also eine Stelle, wo Kosten anfallen können. Das steckt dahinter. Und für jede dieser Kostenstellen, vereinfacht gesagt, gibt es Verantwortliche, die dann sagen müssen, wie gehen wir mit den Geldern in diesem Bereich um. Und diese Kostenstellenverantwortlichen planen dann die Kosten für das nächste Jahr. Und es gibt einige von diesen Kostenstellenverantwortlichen. Jetzt wird das Ganze irgendwann zusammengetragen. Das wird alles in meiner Abteilung Finanzen dann zusammengewürfelt. Und dann entsteht daraus ein erstes Werk, ein erster absoluter Entwurf, Rohentwurf des Haushaltsplanes. Mhm. Dieser Haushaltsplan, der ist dann in der Regel nicht ausgeglichen, weil so ähnlich wie bei Wünsch dir was, ne? Also jeder schreibt da rein, was er gerne haben möchte.
Und die Ausgaben sind am Ende wesentlich höher als
die das, Ausgaben was wir haben. Sind dann definitiv ja. höher. Okay. Genau. So. Und das müssen wir dann schleifen. Ne? Dann geht das Ganze erstmal in das Kollegium, in das Gremium Oberkirchenrat. Der berät dann in der ersten Runde darüber. Dann geht er wieder auseinander. Also ich stelle dann in diesem Gremium den Haushalt vor. Das ist mein Job an der Stelle. Dann sagen wir, okay, wir müssen an den und den Stellen noch umschrauben. Dann schlafen wir da ein, zwei Nächte drüber, dann beraten wir nochmal darüber. Also immer zweimal mindestens
beraten
wir darüber. Wenn wir uns dann einig sind in diesem Gremium, geht das Ganze in den sogenannten Finanz- und Personalausschuss, einer der wichtigsten Ausschüsse auch in unserer Kirche. Da sitzen dann Ehrenamtliche drin, da sitzen dann Menschen drin, die aus der Synode kommen bei uns in der Kirche. Und die beraten dann auch nochmal darüber. Und das Ganze auch noch zweimal. Früher hat man mir mal gesagt, diese Haushaltsberatungen wären über mehrere Tage oder einen Tag gegangen, also wirklich extrem lang. Und ich finde das irgendwie, wir haben einen guten Weg gefunden. Das liegt vor allen Dingen auch an unserer Ausschussvorsitzenden, Frau Osterloh, die ist die Vorsitzende des Finanz- und Personalausschusses und die macht das sehr gut. Und wir haben dann einen guten Weg gefunden, dass wir das relativ schnell, mache immer so eine Präsentation dazu und wir kriegen das relativ schnell hin, weil alles sehr gut auch vorbereitet ist im Vorfeld schon.
Was bedeutet denn relativ schnell?
Meistens sind die Sitzungen, fangen um 17 Uhr an und um 20 Uhr, 21 Uhr ist das Thema schon mal durch. So, das ist deutlich besser als früher. Früher hat man da mehrere Tage, teilweise so, oder mindestens einen Tag für benötigt. Und da ging es auch richtig zur Sache wohl. Ne? Also das habe ich nicht erlebt, Gott sei Dank.
Alles richtig gemacht anscheinend.
Finde ich auch. Aber vielleicht liegt es auch dran, dass ich vielleicht auch mal eine andere Art mit reingebracht habe. Es war so, dass dieser Haushalt besteht aus 400 Seiten und früher ist man jede Seite durchgegangen und hat geguckt, wo sind 50 Cent zu viel und so weiter. Und dann dachte ich mir, Mensch, das kann ja irgendwie auch nicht wahr sein. Und, und dann habe ich gesehen, macht's jetzt, kriegen wir einen ausgeglichenen Haushalt hin, wenn wir an einer Stelle 50 Cent einsparen oder sowas. Ja. Übertrieben gesagt, ne? So ist natürlich, ne? So, oder 5.000 Euro bei einem Haushaltsvolumen von 100 Millionen ist das, kann man vielleicht mal eine andere Art an den Tag legen. So, und das hat geklappt und jetzt gehen wir im Prinzip auf grobe Zusammenhänge ein. Meine Aufgabe ist ja, das hatte ich eingangs gesagt, den Synodalen das auch zu erklären, was sie da vor sich haben. Mhm. Und dann wird das Ganze auch in diesem Finanzausschuss zweimal beraten. Also der Finanzausschuss geht dann auch noch, also mindestens zweimal, ne? Wenn sie jetzt so wie aktuell in der Haushaltsplanung ist es so, dass es auch noch eine dritte Veranstaltung dazu gibt, weil es auch immer Rückfragen geben kann und dafür ist das ja auch da. Und es sitzen eben im Finanzausschuss zum einen Menschen, die vom Fach sind, zum anderen aber auch nicht. Und diese Durchmischung ist sehr gut. Ne? Das ist sehr gut, weil die Finanzen auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden können. Dann gehe ich mit diesem eigentlich abgestimmten Haushaltsentwurf, es ist immer noch ein Entwurf, in den GKA, das ist der gemeinsame Kirchenausschuss. Das ist auch ein Leitungsgremium unserer Kirche.
Neben Oberkirchenrat und Synode.
Richtig, neben diesen Instanzen, und dort wird der Haushaltsplan nur vorgestellt. Mhm. Und eigentlich ist es so, dass der GKA das zur Kenntnis nimmt.
Eigentlich,
aber es kann auch sein, dass er auch Anmerkungen hat, und das ist ja auch okay. Und da müssen diese Änderungen natürlich auch wieder mit berücksichtigt werden. Also es dreht mehrere Schleifen, es geht immer weiter. Und irgendwann, wenn sich dann alle einig sind in diesen Vorarbeiten, geht das Ganze in die Synode. Und in der Synode wird auch das Ganze in zwei Lesungen beraten. Auch da darf ich dann das Ganze vorstellen und der Synode natürlich dann. Und dann gibt es bestimmte Fragen und es besteht die Möglichkeit, die Dinge zu klären. Und spätestens oder nach der zweiten Lesung, da ist der Haushalt dann sozusagen beschlossen. Und dann hört man Erleichterung an vielen Stellen. Das muss man ganz klar so sagen, weil dann der finanzielle Rahmen für das gesamte nächste Jahr dann quasi beschlossen worden ist, in dem man handeln kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch noch nicht so lange jetzt in dieser Position, und das erste Mal, als ich das vorgestellt habe, das war schon, oder es ist auch jedes Mal noch eine Besonderheit, weil man sich in dem Moment schon darüber klar wird, welche Verantwortung da eigentlich gerade im Raum steht. Das macht auch Spaß, muss man sagen, und das freut mich, wenn ich auch Synodale, so wie dich zum Beispiel, dass ich sagen kann, ich kann das so versuchen zu erklären, dass, weil die Entscheidung hinterher trifft die Synode. Und wenn man eine Entscheidung trifft, muss man die Dinge, oder sollte man zumindest verstehen, die man da trifft, weil es geht um viel Geld. Ne?
Und das auf jeden Fall.
Deswegen ist es mein Antritt, die ganze Zeit zu sagen, wie bringe ich es den Synodalen gut bei, dass da auch eine gute Entscheidung getroffen werden kann.
Ja. Was du, glaube ich, auch sehr gut machst, wenn ich das an dieser Stelle sagen kann.
Okay. Danke.
Also ich habe von vielen gehört, dass die den Haushalt noch besser verstehen, seitdem du mit deinen Präsentationen dabei der Synode auftauchst.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Ja, das freut mich.
Der Haushalt ist ja jetzt eine Planung, die immer nur für ein Jahr stattfindet.
Ja,
gibt es Planungen, die über ein Jahr hinaus, also gibt es finanzielle Planungen, die über ein Jahr hinauslaufen?
Ja, es gibt zum einen die Planung, dass man den Haushaltsplan auf 2 Jahre aufstellt. Also dass es quasi einen 2-Jahres-Haushaltsplan gibt. Das war auch lange vor meiner Zeit, das war immer wieder Thema. Also immer wieder denkt man, man stellt einen Haushaltsplan mal für 2 Jahre auf. Man ist aber immer wieder von abgekommen, ne? Weil dieser Prozess, wie wir es eben gehört haben, sehr aufwendig ist. Deswegen könnte das zur Entlastung der Verwaltung auch mal beitragen, dass man sagt, man stellt das ganze Ding für 2 Jahre auf. Das hat aber auch bestimmte Nachteile, weil man sagt, man kann gar nicht so weit in die Zukunft blicken an der Stelle.
Was passiert denn, wenn man merkt, irgendwie haut das doch alles nicht so hin mit dem Haushalt?
Genau. Dafür gibt es auch Mechanismen. Also wenn man schon absehen kann, dass das aus dem Rahmen fällt, dann gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Nachtragshaushaltsplan zu machen. Also wenn wir zum Beispiel sehen, die Kirchensteuer entwickeln sich doch nicht so wie geplant, weil das ist ein ganz schwieriger Bereich, den man planen kann, weil wir da viele verschiedene Faktoren haben und wir auch ein Stück weit einen großen Teil davon abhängig sind. Dann, und so ist es für das Jahr 2024 auch passiert, dann würde man einen sogenannten Nachtragshaushaltsplan aufstellen. Das heißt, man korrigiert dann den ursprünglichen Haushaltsplan in dem laufenden Jahr sozusagen und sagt, okay, wir rechnen jetzt mit x Prozent weniger Kirchensteuererträgen und muss dann natürlich auch eine Lösung in der Tasche haben, an welchen Stellen wir die Ausgaben reduzieren oder ob wir zum Beispiel die Rücklagenentnahme zum Beispiel erhöhen an der Stelle. Genau. Es gibt aber, das war noch eine Frage von dir eben, ob es Planungen gibt, die darüber hinausgehen,
gibt
es auch. Ja. Es gibt die sogenannte Mehrjahresplanung, das heißt, auch das kommt aus meinem Team, dass wir einen Mehrjahresplan erstellen, der über so 5 Jahre ungefähr geht. Und das ist natürlich, je weiter man in die Zukunft guckt, umso schwieriger wird diese Planung natürlich. Und trotzdem, und die wird auch regelmäßig angepasst, die wird auch mit den Synodalen in den Ausschüssen besprochen und auch dort eben entsprechend vorgestellt. Und das machen wir schon natürlich. Ne? Das ist so eine Mittelfristplanung sozusagen, die auch Bestandteil des Haushaltsplanes ist.
Wie steht ihr jetzt sicher? Also wir haben jetzt viel darüber gehört, wo und wie die Kirchensteuer oder auch generell die Gelder der Kirche, die im Haushalt verabschiedet werden, in der Synode verabschiedet werden, eingesetzt werden. Wie stellt ihr sicher, dass die Verwendung der Kirchensteuer, was ja für die meisten Kirchenmitglieder am interessantesten ist, transparent für eben die Kirchenmitglieder transparent ist.
Genau. Ja, das gibt mehrere Faktoren. Zum einen hatte ich eben schon den Prozess angesprochen. Natürlich dadurch, dass wir so intensiv diesen Haushalt beraten. Also wir beraten ja den Haushalt in diesen ganzen Instanzen, in den ganzen Gremien. Und das ist schon in gewisser Form öffentlich. Ne? Genauso wie es öffentlich ist, wenn wir das auf die Synode darstellen. Wenn du von Verwendung sprichst, sprechen wir immer von den Ist-Zahlen. Also das eine ist die Planung, das andere ist das, was wir in dem tatsächlichen Leben, also wenn es dann umgesetzt wird, machen. Wir sind jedes Jahr verpflichtet, einen Jahresabschluss aufzustellen, so wie andere Unternehmen auch, also wie andere Organisationen auch. Und dieser Jahresabschluss wird von einer Prüfungsinstanz geprüft, also von den Kollegen, also nicht direkt mit, bei denen ich mal gearbeitet habe, sondern von derselben Profession, also Prüfer, die das prüfen, die uns dann prüfen. Das ist übrigens schön, wenn man schon mal 10 Jahre in der Prüfung gearbeitet hat und man wird selber jetzt mal geprüft, dann weiß man, wovon die sprechen. Hat viele Vorteile. Und die prüfen uns. Dann wird ein Prüfungsbericht erstellt. Also da steht dann drin, die prüfen eben nicht nur, haben wir die Gesetze eingehalten, sondern sie prüfen auch, ist die Verwendung im Prinzip so ordnungsgemäß gewesen. Okay. Das wird in einem Bericht festgehalten und dieser Bericht kommt dann wieder in einen anderen Ausschuss, in den sogenannten Rechnungsprüfungsausschuss. Auch da sitzen wieder Synodale mit drin. Und dann geht dieser Prüfungsbericht auch in die Synode. Okay. Und da hat man dann auch die Möglichkeit zu gucken, wie sind die Gelder verwendet worden. Und das ist natürlich extrem wichtig dann auch. Ne?
Ich frage jetzt aber nochmal nach.
Gerne.
Hake nochmal nach. Das ist ja jetzt schon, also wir merken es ja selber, es sind sehr viele Ausschüsse, sehr viele Gremien, sehr große Strukturen, wo das alles durchgeht und wo das dann im Nachhinein jetzt nochmal geprüft wird, ob das alles seine Richtigkeit hat. Ja. Und es wird von Gremien eben und von den gewählten Synodalen geprüft, auch ob das so alles seine Ordnung hat. Aber wenn ich jetzt in meiner Gemeinde, sag ich mal, reinschaue und da werden die wenigsten an öffentlichen Ausschusssitzungen teilnehmen, werden sich Jahresabschlüsse durchlesen oder an Synodentagungen teilnehmen. Also du kennst es ja auch.
Ja.
Ich ja auch in der Synode hinten. Da sitzen immer einige Menschen, aber oft eben auch welche, die selbst in der Verwaltung arbeiten oder in leitenden Positionen oder ähnliches. Und da ein persönliches Interesse auch auf einer anderen Seite haben. Also wo gibt es Ideen oder Möglichkeiten oder gibt es aktuell auch Wege, um das transparent für die, um das Geld und Finanzen und den Einsatz der Kirchengelder transparent für die Kirchenmitglieder zu machen? Wo ich da nachschauen kann, wo mein Geld wirklich eine Wirkung hat.
Ja. Leider aus meiner Sicht noch zu wenig gibt es diese Instrumente und die müssen wir ausbauen. Das ist gar keine Frage. Es gibt eine Broschüre, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, wo drin steht, wo, an welchen Stellen oder wie verwenden wir, wofür werden zum Beispiel 100 Euro Kirchensteuer oder 100 Euro verwendet zum Beispiel. Dann teilt man das so ein bisschen auf, das ist darin erklärt. Wir brauchen allerdings mehr Plattformen, in denen wir das transparenter machen. Ne? Und gerade die sozialen Medien wäre natürlich eine gute Plattform, um das besser darzustellen. Das habe ich mir auch vorgenommen, tatsächlich, dass wir über diese Wege mehr ins Gespräch kommen und sagen, auch das hier jetzt heute ist ja ein erster Auftakt zu sagen, wir versuchen mehr Menschen zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch unsere Glaubwürdigkeit auch sicherzustellen. Und wir müssen mehr Wege finden, auch insbesondere für die jüngeren Generationen zu sagen, die wollen sich nicht einen 400 Seiten Kataloge, ich was gesagt, Haushaltsplan durchlesen, sondern die brauchen das in anderen Formen. Ne? Und das ist mir auch bewusst. Das ist eine Herausforderung, das ist noch eine Baustelle, die wir verbessern können. Ja, das muss transparenter werden. Das war auch in meiner Bewerbungsrede, habe ich das auch, glaube ich, mit erwähnt, zu sagen, mein Ziel ist es, die Verwendung der Kirchensteuererträge transparenter zu machen. In welcher Form das auch immer passieren kann. Wie erreichen wir die Menschen damit? Weil es ganz wichtig ist, wenn ich außerhalb der Kirche bin, ich denke jetzt mal nicht nur an die jungen Leute, sondern auch an meine Schwiegermutter, die etwas älter ist, die sagt, sie möchte auch gerne das Geld für die Kirche geben, dann muss sie auch wissen, wo das ankommt. Und dann muss sie auch das Gefühl haben, dass das an den richtigen Stellen ankommt und nicht versickert vielleicht. Und das muss transparent werden, das ist richtig.
Weil, schön, dass deine Worte aus der Bewerbung immer noch Gewicht haben bei dir und wir heute hier sitzen.
Ja. Genau. Ja, da erinnere ich mich auch dran, das habe ich mir tatsächlich auch, das sollte nicht nur Schall und Rauch oder weil es sich gut anhört, sondern es sind wirklich Punkte, die ich mir im Vorfeld gut überlegt habe. Und natürlich kann man die nicht alle umsetzen, das ist klar, aber trotzdem sind das die Leitlinien für mich. Ich habe mir das für die 3 Jahre vorgenommen und damit versucht man natürlich viel, viel von umzusetzen. Aber ob das gelingt, ist die zweite Frage. Das werden wir dann nach den 3 Jahren sehen.
Kommen wir zu unseren Entweder-Oder-Fragen.
Oh.
Genau, da hast du mich im Vorfeld ja schon einmal gefragt, was dahinter steckt. Jetzt die große Auflösung.
Ich bin gespannt.
Genau, ich werde dir Entweder-Oder-Fragen stellen und du darfst kurz und knapp die Antwort sagen, was du davon priorisierst.
Ich bin
gar nicht großartig ausschweifen oder erklären.
Okay.
Genau. Kochen oder bekocht werden?
Bekocht werden.
Superkraft, lieber fliegen oder unsichtbar sein?
Lieber fliegen.
Kirchensteuer erhöhen oder Ausgaben kürzen?
Oh, das ist gemein jetzt. Ne? Alternative Finanzierungsformen vielleicht finden, aber vielleicht ein Stück weit, ja, ach, ich darf nur entweder oder. Ne?
Entweder oder.
Ausgaben kürzen.
Ausgaben kürzen, okay. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Oh, ganz von beiden.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Dann das erste.
Harry Potter. Ja, okay. Genau. Ja. Ich frage jetzt nicht nach einem Lieblingsteil.
Nein, okay. Nein, bitte nicht.
Kirchliche Immobilien verkaufen oder vermieten?
Vermieten, definitiv.
Warum so eine deutliche Antwort?
Man kann nur Dinge einmal verkaufen. Mhm. Und der Trend besteht da, gerade was das Thema Klimaziele angeht, was ich auch völlig verstehe. Der Trend geht dahin zu sagen, ich möchte lieber die Immobilie loswerden, mhm, weil sie den Klimazielen nicht gerecht wird, weil ich sie nicht mehr so hinbekomme, dass sie klimaneutral werden zum Beispiel. Das Problem ist, wenn ich es verkaufe, hat der andere das Problem. Oder der Nächste, der es kauft, der muss das ja auch irgendwie klimaneutral machen. Und dann stehen wir als Kirche zwar gut da, aber das löst das Gesamtproblem ja irgendwie nicht so. Ne? Und wir als Kirche haben ja irgendwie auch einen Gesamtauftrag. Wir können die Welt auch nicht retten, aber wir sollten auch das im Blick haben. Und ich finde immer, bevor man was verkauft, ist vielleicht auch so ein bisschen, da hat mich meine Großmutter relativ gut geprägt, sollte man Dinge vielleicht zunächst mal behalten oder vielleicht über andere Dinge nachdenken, was man mit diesem Grundstück macht zum Beispiel. Ne? Und es sollte aus meiner Sicht so sein, dass man, bevor man es aus der kirchlichen Sphäre raus befördert, überlegen, ob es vielleicht andere Institutionen gibt, kirchliche Institutionen, die das kaufen können zum Beispiel und damit vielleicht andere Dinge machen können, wo man daraus Mieterträge generieren kann. Wir sprechen darüber, dass die Kirchensteuererträge rückläufig sind. Und wir brauchen deswegen eben die Frage, Ausgaben reduzieren, ja, aber auf der anderen Seite auch alternative Finanzierungsquellen zu erschließen. Und wir haben relativ viel Grundvermögen. Wir haben viele Liegenschaften, wir haben viele Gebäude, die wir am liebsten zum Teil loswerden wollen, weil sie eben nicht rentabel sind. Aber man könnte überlegen, bevor man sie verkauft, wie kriegt man die denn rentabel? Und man muss dieses betriebswirtschaftliche Denken mehr an den Tag legen, aus meiner Sicht, um daraus Erträge zu generieren, um uns ein Stück weit, wenn auch nur ein bisschen, aber ein Stück weit von der Kirchensteuerentwicklung unabhängiger zu machen. Und dieses Grundvermögen haben wir noch. Und deswegen sollte man, würde ich eher bei der Entweder-Oder-Frage dazu tendieren, lieber vermieten, lieber statt vermieten zu verkaufen.
Finde ich gut, unterstütze ich auch sehr. Und ich bin froh, dass du gerade angesprochen hast, dass manche überlegen, ihre kirchlichen Immobilien zu verkaufen. Ja, ja. Zum einen eben aus Nachhaltigkeitsgründen, weil das mit den Klimazielen nicht vereinbar ist, die wir uns als Kirche auch in Teilen gesetzt haben. Zum anderen aber eben auch, weil die Mitgliederzahlen rückläufig sind, damit auch die Kirchensteuern und manche Gebäude auch finanziell nicht mehr tragbar sind. Ja. Wie würdest du denn die derzeitige finanzielle Lage der Oldenburgischen Kirche beschreiben?
Wir schaffen das immer noch, einen ausgeglichenen Haushalt zu beschließen. Mhm. Also das ist schon mal ein guter Punkt. Ne? Zwar zum Teil mit geplanten Entnahmen aus der Rücklage, das hatte ich eben schon mal gesagt. Aber es ist uns, da sind wir auch stolz drauf, zu sagen, auch im Ist, also nicht nur in den Planungsinstrumenten, sondern im Ist, im Jahresabschluss ist es uns gelungen, immer noch einen Überschuss zu erzielen. Ne? Überschuss ist immer so ein blöder Begriff in der Kirche. Ne? Das ist ja auch kein Gewinn, den wir haben. Ja. In einem Unternehmen wäre das ein Gewinn.
So, was ist das bei uns?
Ja, bei uns ist es im Prinzip ein Überschuss, das ist vielleicht der korrekte Begriff, ein Überschuss der Erträge über den Aufwendungen. Also die Erträge sind höher als die Aufwendung, beziehungsweise die Aufwendungen sind niedriger als die Erträge. Ne? Das ist also Gewinn gleich Einnahmen minus Ausgaben.
Genau.
So, und uns ist es gelungen, in den letzten Jahren das so zu gestalten, dass die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, beziehungsweise die Ausgaben niedriger als die Einnahmen. Das hat zum Teil damit zu tun, dass die Kirchensteuern sich doch besser entwickelt haben, als wir das erwartet haben. Zum anderen liegt es daran, und damit haben wir auch ein Problem, dass wir nicht alle Stellen besetzen können. Wir haben nicht alle Stellen besetzt und damit haben wir geringere Ausgaben für Personalkosten sozusagen. Wir sparen ein an der Stelle. Das klingt gut, wenn wir einsparen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlecht, wenn wir die Stellen nicht besetzen können und die Arbeit nicht machen können. Insbesondere im Pfarrbereich ist das natürlich schwierig, wenn wir keine Personen mehr bekommen, die das machen möchten und die Kirche dann ein Stück weit weniger wird an dieser Stelle. Trotzdem sagen wir jetzt, wir haben diese Überschüsse und wir schütten die nicht aus, sondern wir brauchen die, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Wir haben zum Beispiel aus früheren Jahren noch einen Verlust erzielt, aus bestimmten Gründen, den wir vor uns herschieben. Also jedes Jahr sagen wir schieben diesen Verlust auf das nächste Jahr vor. Und jeder Überschuss, den wir erzielen, den verwenden wir dafür, um dieses Defizit zu reduzieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir das ausschütten, um eben auch den nachfolgenden Generationen zu sagen, wir übergeben die Kirche, wir übergeben unser Rechenwerk, unsere Zahlen relativ sauber, denn wir können nicht mehr ausgeben, als wir haben. Und momentan haben wir eben noch einen Verlustvortrag und den bauen wir derzeit jedes Jahr noch um ein Stück weit ab.
Könnte man Verlustvortrag quasi mit Schulden?
Ja, das ist richtig. Das kann man so sagen. Danke für den. Das sind im Prinzip sind das
Schulden, die wir selbst gemacht haben.
Die wir selbst gemacht haben, die haben den Hintergrund ganz kurz vielleicht. Ich hatte eingangs mal gesagt, wir müssen auch für die Pensionsverpflichtung gerade stehen. Mhm. Also das die müssen wir bezahlen. Und dafür bilden wir sogenannte Rückstellungen. Das ist wieder ein Fachbegriff. Ne? Das heißt, wir legen Gelder zurück. Wir stellen sie zurück, so wie der Begriff das schon sagt. Weil wir ganz genau wissen, wenn unsere PfarrerInnen in den Ruhestand gehen, brauchen die diese Pensionsverpflichtung, brauchen die diese Gelder, die wir haben müssen. Und weil wir das jetzt schon wissen, müssen wir sie auch in unserer Bilanz so erfassen. Und das tut man in der Bilanz als Rückstellung. Das sind quasi Schulden gegenüber unseren PfarrerInnen in Zukunft. Also wenn die in den Ruhestand gehen, wissen wir, die kriegen das an Ruhestandsgehalt und das wissen wir jetzt schon. Und das schulden wir bereits jetzt unseren PfarrerInnen. Deswegen kann man das als Schulden gegenüber diesen Personen auch bezeichnen. Und das vielleicht ganz kurz, gibt es jedes Jahr eine Berechnung, wie hoch das sein muss und weil es auch eine relativ schwierige Berechnung ist. Und da gab es vor einigen Jahren eine Anpassung und das hat eben zu einem großen Delta geführt, der eben das dazu geführt hat, dass wir einen großen Betrag aufwenden müssen, um diese Pensionsverpflichtung sicherzustellen. Genau. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, irgendwann wird sich das drehen, wenn die Entwicklung der Kirchenliedzahlen weiter so ist, wie sie jetzt ist. Und das ist schade und damit müssen wir umgehen können.
Wie kann man das denn langfristig sichern? Also jetzt die finanzielle Lage der Kirche. Ja, neben dem, was du jetzt gerade vielleicht schon angesprochen hast.
Wenn ich das wüsste, dann würde ich vielleicht das Verdienstkreuz bekommen. Nein, keine Ahnung. Wie kann man das langfristig sichern? Natürlich ist der größte Hebel, dass wir unsere Mitglieder nicht verlieren. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ein ganz entscheidender Faktor ist. Wir sind, haben wir eben gehört, zum Großteil von der Kirchensteuerentwicklung abhängig. Und je mehr Menschen wir verlieren, umso weniger Kirchensteuer bekommen wir auch. Allerdings ist der Trend leider in die falsche Richtung. Ne? Wir verlieren Menschen und wir brauchen Instrumente, wir brauchen eben Möglichkeiten, dass wir sagen, wir dürfen unsere Glaubwürdigkeit nicht verspielen und unsere Authentizität und wir müssen Menschen bei uns halten. Wir müssen sie immer wieder davon überzeugen, wofür die Kirche eigentlich da ist in unserer Gesellschaft. Denn sie hat ja wichtige Aufgaben. Und es ist einfach schade zu sehen, dass das immer weiter abnimmt in dieser Gesellschaft und allerdings müssen wir das auch ein Stück weit so auch annehmen, einen Teil zumindest davon. Und ich sagte eben schon, wir müssen eigentlich alternative Finanzierungsquellen auftun. Und dazu zählt insbesondere auch das Thema der Gebäude und so weiter. Und das sind Punkte, die wir in Zukunft berücksichtigen müssen. Oder wir müssen natürlich Prioritäten setzen. Wir müssen, weil wir uns nicht mehr alles leisten können in Zukunft.
Und gibt es Herausforderungen neben den sinkenden Mitgliederzahlen und den damit verbundenen Herausforderungen in der Finanzplanung, die du für unsere Kirche siehst?
Ein ganz wichtiger Punkt, auch ein Auftrag der Kirche, ist das Thema Klimaneutralität. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, Wahrung der Schöpfung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprachen eben schon davon und wir haben viel Gelder. Wir haben ein Klimagesetz, hat die Synode erlassen. Das ist eine wichtige Herausforderung, die wir haben.
Was besagt das Klimagesetz?
Ja, das Klimagesetz sagt, dass wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unsere Emissionen, die reduzieren müssen an dieser Stelle. Das haben wir uns selber auferlegt, was auch richtig ist, damit unsere nachfolgenden Generationen auch noch was von dieser Welt haben. Ne? Und deswegen kommt uns als Kirche eine ganz besondere Bedeutung zu. Und denn unsere Kinder, ich habe selbst zwei Kinder, wollen auch in der Umwelt, in einem Umfeld groß werden, in dem wir vielleicht groß geworden sind. Und deswegen haben wir da eine sehr große Verantwortung an der Stelle. Und wir haben bestimmte Gelder, um diesen Link zum Haushalt mal wieder herzubekommen, wir haben bestimmte Gelder in den Haushalt eingeplant. Allerdings aus meiner Sicht noch nicht genug Gelder und da müssen wir sicherlich noch mehr aufwenden, um unseren eigenen Anforderungen gerecht zu werden in Zukunft.
Jetzt haben wir das Wort Zukunft jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich würde jetzt auch gerne den Blick in die Zukunft werfen mit einem kleinen Rückblick, aber auch in die Vergangenheit. Wir haben vor ein paar Jahren in der Oldenburgischen Kirche unser Rechnungswesen umgestellt und haben jetzt die sogenannte Doppik eingeführt. Magst du einmal kurz?
Ich versuch's ja.
Kurz in ein paar Sätzen sagen, was ist die Doppik?
Genau.
Und was für Herausforderungen gibt es da?
Ja, einige Herausforderungen. Ne? Das ist das Problem momentan, was wir haben. Also wir haben zwischen zwischen 2017 und 2018 wurde auf die Doppik umgestellt. Doppik ist ein Kunstbegriff. Das steht für doppelte Buchführung in Konten. Früher war es so, ich mache das an einem ganz einfachen Beispiel auch versuchen kurz zu machen. Also wir hatten früher, wenn man sich zum Beispiel irgendwas kauft, in ein Gebäude kauft zum Beispiel. Und dann hatte man in der Kameralistik, das war eine reine Auszahlungs-Einzahlungsrechnung. 100.000 Euro zum Beispiel hat dieses Haus gekostet und dann war das bezahlt. Die Liquidität oder das Geld ist geflossen an den, wer es gekauft hat. Buchhalterisch, also in den Büchern sozusagen, wie man immer sagt, in dem Finanzwesen sozusagen, war das Thema damit erledigt. Man hat das bezahlt, 100.000 Euro ging vom Konto runter. Die Doppik hat ein ganz anderes Denken an der Stelle. Die Doppik sagt jetzt, wir haben ein Haus gekauft für 100.000 Euro und dieses Haus wird für die nächsten 50 Jahre verwendet. Ne? Das ist, weil es ja nicht in einem Jahr kaputt gewohnt ist, sondern geht ein paar Jahre mehr. Und jetzt sagt man in der Doppik, man verteilt diese 100.000 Euro nicht auf dieses eine Jahr, wo das Geld geflossen ist, sondern auf zum Beispiel 50 Jahre. Weil man sagt, man geht davon aus, dass man 50 Jahre in diesem Haus wohnt zum Beispiel. Das bedeutet, man teilt diese 100.000 durch 50 Jahre und jede Generation, jedes Jahr ist das im Prinzip diesen Anteil, dieses eine 50stel an Aufwand verursacht das sozusagen. Das ist der Fachbegriff, ist die Abschreibung, die dahinter steht. Und das drückt das sogenannte Mehrgenerationenprinzip auch aus. Ne? Das ist ja auch in der Kirche sehr wichtig. Und das besagt eben die Doppik. Das ist das Denken der Doppik. Und die Herausforderung ist, dass man jetzt bei der Umstellung sämtliche Gebäude bewerten musste. Man musste, weil man das alles in der Kameralistik noch nicht hatte. Man musste sagen, und wir haben ja viele Gebäude, viele Liegenschaften, man musste sagen, wie viel sind die überhaupt wert? Und der große Vorteil oder die große Änderung ist, wir haben jetzt eben nicht nur so eine Einnahmenüberschussrechnung, sondern wir haben auch eine Bilanz. Wir haben einen Jahresabschluss, wo dann drin steht, wie viel Vermögensgegenstände haben wir und wie viel Schulden haben wir. Zum Beispiel dieses ganze Thema mit den Pensionsverpflichtungen. Das ist in der Kameralistik gar nicht so transparent gewesen. Und durch die Umstellung auf die Doppik haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten zu steuern und natürlich auch dann in die Zukunft zu blicken. Das Problem an der Sache ist, dass also in der LQ, an dieser haben wir die Jahresabschlüsse und die Bilanz erfolgreich umgesetzt. Das Problem ist, dass es in den Kirchengemeinden noch nicht der Fall ist. Die Kirchengemeinden warten bereits sehr lange auf die Zahlen aus der Doppik, also die Bilanzen und die Jahresabschlüsse. Und wir arbeiten auf Hochtouren daran, dass diese Abschlüsse dann irgendwann vorliegen, weil sie auf dieser Basis dann eben Entscheidungen treffen können.
Warum hat man auf die Doppik umgestellt? Man hätte es doch einfach so lassen können.
Hätte man machen können. Das ist immer so interessant zu sehen. Man hat, wenn man, ich vergleiche das immer so, wenn man in der Kameralistik unterwegs ist, dann weiß man erst kurz vorher, ob man pleite ist oder nicht, sage ich jetzt mal. Man sieht so eine Wand, man ist im Nebel und kurz bevor man davor fährt, merkt man das.
Ja.
Das ist Kameralistik. Mhm. In der Doppik ist es so, da gibt es keinen Nebel oder man sieht schon vorher oder etwas länger im Vorfeld, wann man kein Geld mehr hat und wann nicht. So. Und immer unter der Voraussetzung, dass die Zahlen natürlich vorliegen. Also wenn uns jetzt die Kirchengemeinden zuhören, die werden natürlich sagen, wir haben die Zahlen immer noch nicht vorliegen und das ist ein Problem, was wir haben. Wir müssen die Werte liefern. Trotzdem ist das Ziel hinter der Doppik zu sagen, wir können langfristiger steuern. Wir können eben in Zukunft sehen, dass wir bestimmte Pensionsverpflichtungen haben, dass wir bestimmte Schulden haben, die wir decken müssen und können eigentlich nicht mehr ausgeben, als wir haben. Und das ist wichtig, um so eine Organisation wie die Kirche gerade im öffentlichen Bereich steuern zu können. Und ich hoffe nicht, dass die Synode irgendwann mal entscheiden wird, zurück zur Kameralistik zu gehen, weil dann das mache ich nicht mit.
Okay.
Deswegen vielleicht so ein kleiner Hinweis.
Ja.
Bitte nicht, auch bei den ganzen Herausforderungen, die wir haben, aber das ist ein ganz wichtiges Instrument für die Kirche.
Genau. Das heißt, es ist für die Zukunft ist die Doppik wichtiger, weil wir da eine verlässlichere Finanzplanung in unserer Kirche haben können.
Richtig, eine längerfristige auch vor allen Dingen. Man sieht mehr als in der Kameralistik. Genau. Natürlich ist die Welt schöner in der Kameralistik, aber ja,
man sollte auch realistisch bleiben.
Man sollte realistisch bleiben.
Welche Rollen spielen denn, du hast es ein bisschen schon anerwähnt, welche Rolle spielen alternative Finanzierungsmodelle in der Zukunft für unsere Kirche, jetzt neben den ganzen Kirchensteuern?
Genau, da sind natürlich Spenden ein wichtiger Bereich. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die uns neben den Kirchensteuern unterstützen an dieser Stelle. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber ich sprach es eben schon an. Wir müssen überlegen, ob wir mit unserem Vermögen, unserem Grundvermögen, was wir haben, damit alternative Finanzierungsquellen zu erzielen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Rolle spielen muss in Zukunft. Und ich versuche das in jedem Gremium mit einzubringen. Bitte, bevor Sie das Haus verkaufen, denken wir noch mal zweimal drüber nach. Und nur das braucht natürlich einen insgesamten Rahmen. Und das versuchen wir derzeit auch zu erarbeiten.
Wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcastes und die, die uns jetzt schon länger zuhören, wissen, dass zum Ende auch immer ein Funfact kommt.
Oh.
Ja, ein Funfact, Lifehack. Und da ist die Frage, mit welchem Funfact flexst du denn bei jeder Party, Sebastian?
Bei jeder Party, ja, ja, genau. Wir hatten ja vorhin gesagt, es ist nicht nur ein Nebenamt, es ist auch kein Ehrenamt, sondern es sind zwei Jobs und dazu kommt noch ein dritter, beziehungsweise das ist eigentlich der erste. Ich bin noch Vater und ich weiß gerade gar nicht, auf welcher Party ich noch überall tanze. Und
neben Kinderpartys.
Neben Kinderpartys.
Oder?
Und wenn man mal sozusagen, weil das darf man gar nicht sagen, die Ausschüsse oder die Synode als.
Ja, womit flexst, womit flexst du bei jedem Ausschuss?
Bei jedem Ausschuss, ja. Ich glaube, dass ich immer eine gute Präsentation in der Tasche habe. Ne? Also Frau Osterloh sagt mir immer, Herr Groß hat da mal was vorbereitet. Und das hat er tatsächlich auch. Und das ist tatsächlich immer eine schöne Präsentation und alle freuen sich und sind begeistert, dass wir da so gut durchkommen. Ich glaube, damit flexe ich jeden
mit deiner Präsentation.
Mit der Party muss ich mal überlegen, nach der Zeit als Oberkirchenrat, ob ich wieder Partys mache. Aber ich werde ja auch nicht jünger, mal gucken, aber trotzdem. Da können wir nochmal eine Folge Interview.
machen wir eine Folge nach deiner Zeit.
Bei der nächsten Staffel dann, genau, das können wir dann machen. Und dann kann ich die Frage nochmal ein bisschen besser beantworten. Okay.
Wenn du jetzt auf deine bisherige Zeit als Oberkirchenrat zurückblickst, was war da deine größte Überraschung?
Die größte Überraschung. Ja, tatsächlich habe ich über diese Frage mal nachgedacht und wenn man so von außen auf die Kirche guckt, denkt man, boah, es ist alles extrem langsam, was passiert. Die Entscheidungen sind so langsam. Mhm. Warum dauert das alles so? Ich dachte am Anfang auch, ne, was soll das eigentlich? Wenn ich selber in diesem ganzen System bin, denke ich manchmal, ich wäre hier in einem Startup-Unternehmen. Ne? Ich wundere mich, weil das ist so ein bisschen so, alles muss sofort passieren. Alles passiert mit unfassbar viel Arbeitseinsatz. Das liegt natürlich auch daran, dass ich unbedingt diese ganzen Ziele erreichen möchte. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass da die Wahrnehmung und auseinandergehen. Und das hat mich schon überrascht, dass es so ein Druck an vielen Stellen ist und berechtigt, völlig berechtigt, dass wir schnell auch viele offene Fragen beantworten müssen aus Sicht der Verwaltung, was man von außen nicht so sieht, aber was ich jetzt also auch im Vergleich zur Wirtschaftsprüfungstätigkeit schon als nochmal deutlich herausfordernden sehe. Auch natürlich die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen, die super viel Spaß macht, das muss ich sagen. Aber es sind andere Sprachen, die man sprechen können muss. Aber das macht den Reiz auch an der Stelle aus.
Ich hänge immer noch bei Kirche als Startup irgendwie.
Und man kann ja auch mal so denken. Und,
ja,
man,
nee,
und
spannend,
wir wollen ja auch was daraus machen. Ja. So, und wir haben noch Gestaltungspotenzial und das sollten wir nutzen. Und von daher kann man das auch mal so sehen.
Genau. Das sollten wir nutzen, das greife ich direkt mal auf. Ja. Was möchtest du denn in deiner Amtszeit als Oberkirchenrat jetzt noch erreichen?
Ja, ich bin ja noch, an die Hälfte ist ja schon rum.
Ja.
Ich bin auf 3 Jahre gewählt und eigentlich möchte ich noch möglichst viel erreichen. Und vor allen Dingen möchte ich, das hatte ich eben schon angesprochen, dass wir weiterkommen in dem Bereich der Abschlussbilanzen. Also, dass wir wirklich den Kirchengemeinden sagen können, das ist euer Vermögen, das sind eure Schulden. Und auf dieser Basis könnt ihr eure Entscheidung treffen. Es ist schon beeindruckend, wie lange das dauert, das muss man ehrlich so sagen. Und wir versuchen alles Mögliche da reinzubringen, damit das schneller geht. Ne? Und was ich auch erreichen möchte, ist, dass wir gerade in der Verwaltung, dass wir zu Vereinfachung kommen. Wir sind gerade dabei, unsere Verwaltung zu optimieren. Da stehen wir davor gerade und wir brauchen neue Strukturen. Auch das möchte ich gerne erreichen. Ich möchte, dass die Verwaltung effizienter aufgebaut ist, damit wir eben schnellere Entscheidungen treffen können, damit wir mehr auch da an der Stelle vielleicht auch Gelder einsparen können, die dann wieder an einer anderen Stelle bei den Kernaufgaben unserer Kirche dann vermehrt eingesetzt werden können. Weil jeden Euro kann man nur einmal einsetzen.
Ja, das stimmt.
Habe ich mal gelernt.
Genau. Was möchtest du denn unseren ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben, wo du jetzt die Möglichkeit hast, vielleicht auch in Bezug auf Finanzen unserer Kirche, aber auch generell?
Was ich gerne mitgeben möchte, ist, dass ich nochmal betonen möchte, dass die Kirche aus meiner Sicht immer noch wichtige Beiträge in unserer Gesellschaft leistet und ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und ich möchte gerne mitgeben, dass wir dankbar sind. Wir sind dankbar für die Kirchensteuererträge, die wir noch haben. Und das versuche ich auch in jeder Haushaltsrede mitzusagen. Wir erstellen kein Produkt. Ne? Wir produzieren nichts. Wir haben das große Produkt, wenn man das in Anführungsstrichen sagen kann, ist die Hoffnung. Ne? Die Hoffnung, die wir hier versuchen zu leben und in dieser Welt aufrechtzuerhalten. Und mein Wunsch ist es eben, dass wir weiter mit einer soliden finanziellen Basis rechnen können. Und wir sind auf diese Kirchensteuererträge angewiesen, damit eben möglichst viele unserer Aufgaben noch umgesetzt werden können. Und ich kann nur versichern, dass wir alles dafür tun. Es gibt viele, viele Menschen auch in der Verwaltung, die daran arbeiten, dass wir sorgsam mit diesen Mitteln umgehen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und dass wir sagen, man kann sich darauf verlassen, dass das Geld, was uns anvertraut wird, und es wird uns tatsächlich anvertraut, dass wir damit sorgsam umgehen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn man Finanzen mit Kirche zusammen denkt. Und das würde ich gerne an dieser Stelle nochmal betonen, diese Dankbarkeit, Demut vor unseren Kirchensteuerzahlern, vor unseren Mitgliedern unserer Kirche.
Vielen lieben Dank. Schön, dass du da gewesen bist heute, Sebastian. Genau. Ich würde sagen, das war es erstmal mit der großen Theorie und mit Finanzen hier in unserer Kirche. Ich glaube, das hat viele Fragen geklärt, vielleicht aber auch eine oder andere Frage nochmal jetzt aufgeworfen. Und ich glaube, dass man sich jederzeit an dich bzw. auch an deine Abteilung wenden kann, wenn noch irgendwelche Fragen sind oder Gesprächsbedarf oder ähnliches.
Genau, selbstverständlich, jederzeit.
Ja. Okay.
Auch vielen Dank von meiner Seite. Ich fand auch die Entweder-Oder-Fragen sehr lustig, sehr gut. Von daher,
schön. Ja. Gut, dann möchte ich den Podcast gerne mit einem Segen schließen.
Sehr gerne.
Gott segne dich. Er erfülle deine Arme mit Kraft und deine Füße mit Tanz. Er erfülle deine Nase mit Wohlgerüchen und deine Ohren mit Musik. Er erfülle dein Herz mit Freude und deine Augen mit Lachen. Es segne dich, der gütige und barmherzige Gott.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.